Ja, guten Morgen zusammen. Wir sind ja im Johannesevangelium unterwegs und ich finde das übrigens interessant, dass das gerade jetzt, wo ich öfters drankomme, ich diese neue Predigtreihe angefangen habe, weil einen Text aus den Briefen auszulegen, ist weitaus komplizierter als aus den Evangelien. Das sind Geschichten, mit denen können wir uns auch nach 2000 Jahren noch identifizieren. Und deshalb sind die uns näher am Leben und auch einfacher zu verstehen und etwas darüber zu sagen. Ein Blick zurück. Die Frage, die mich zu dieser Predigtreihe gebracht hat, war ja, warum hat der Heilige Geist nur 7 Zeichen, wird es übrigens bezeichnet im Johannesevangelium, nicht Wunder. Warum hat der Heilige Geist 7 Zeichen beschreiben lassen, die Jesus vollbracht hat und nicht mehr? Das letzte Mal sagte ich schon, er wird ja im Johannesevangelium als Sohn Gottes beschrieben und diese 7 Zeichen, die reichen nach der Einstellung des Heiligen Geistes. Das zweite, das hatten wir letztes Mal, der Vers 11, im zweiten Kapitel, als Jesus Wasser zu Wein verwandelte. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten. Also diese Zeichen, die da im Johannesevangelium stehen, die sind dazu da, dass die Herrlichkeit Jesu offenbar wird und Menschen zum Glauben kommen. Jedes dieser 7 Zeichen offenbarte eine andere Eigenschaft Christi und macht damit den tieferen Sinn seines Kommens deutlich. Das wiederhole ich noch einmal. Jedes dieser Zeichen ist eine andere Eigenschaft Jesu Christi und macht damit den tieferen Sinn seines Kommens deutlich. Das erste Zeichen war ja Wasser in Wein verwandeln und die zentrale Botschaft, die wir herausgefunden haben, war die Freude. In dem Psalm heißt es, der Wein erfreut des Menschen Herz und ich sagte ja, in Maßen getrunken ist das auch tatsächlich so. Und diese Freude, die haben wir gesehen beim Lobpreis der Maria, Kapitel 1, nach der Geburt Jesu. Die Engel, die den Hirten erschienen sind, ja, der Lobpreis, der damals da erscholl auf dem Feld. Und diese Freude an unserem Herrn und Erlöser von damals, die setzt sich fort bis zum heutigen Tag. Denn er allein ist in der Lage zu verwandeln, zu ändern, wo immer es nötig ist, eben wie damals Wasser zu Wein. Nun, heute kommen wir zu dem zweiten Zeichen. Die Helene hat es vorgelesen. Es ist die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten. 2 Ortschaften werden genannt. Kana kennen wir. Und die zweite Ortschaft ist Kapernaum. Die Heimat ist dieses Beamten. Kapernaum liegt ungefähr 26 Kilometer nordöstlich von Kana am Ufer vom See Genezareth. Als der Beamte von Jesus hörte, kam er nach Kana und bat ihn, nach Kapernaum zu kommen und seinen tot- oder sterbenskranken Sohn zu heilen. Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Nun, das ist uns das letzte Mal schon aufgefallen. Bei der Maria, die Mutter Jesu, kommt zu Jesus und sagt, sie haben keinen Wein. Und da hat Jesus nicht gesagt, kein Problem, werde ich regeln, sondern er sagt eher barsch, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und hier kommt dieser besorgte Vater zu Jesus und er sagt, das ist übrigens interessant, er sagt zu ihm, Einzahl und macht dann weiter in der Mehrzahl. Er sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht. Also es war eine Ansage an die ganze Mannschaft, die da um Jesus herumstand. Noch ein Beispiel, Markus 7, da ist von einer Griechin die Rede, syrophönizischer Herkunft, also eine Heidin, die kommt zu Jesus und bittet ihn, dass er den Dämon von seiner Tochter austreibt. Und er sprach, lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Sie aber antwortete, ja Herr, auch die Hunde essen von dem Tisch, unter dem Tisch von den Krumen der Kinder. Und er sprach, um dieses Wortes willen gehe hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und so war das auch. Es ist schon eigenartig, diese Antworten. War das nun Kritik? War Jesus gar frustriert? Oder war es beides? Wundern würde mich das nicht. Jesus war, als er auf der Erde war, ganz Gott, aber im Hintergrund gehalten. Vordergründig war er ganz Mensch. Tagtäglich wurde er während seines Dienstes mit dem Hass, der geistlichen Blindheit, dem Unverständnis seiner Botschaft gegenüber und der Bösartigkeit seiner Zeitgenossen, besonders der Theologen, konfrontiert. Diese nicht enden wollende Situation macht müde. Markus 9 wird er zitiert, er aber antwortet ihnen und spricht, O ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Und nicht jeden Morgen, wenn ich bete, aber immer wieder danke ich unserem Herrn, dass er nicht aufgegeben hat. Ich hätte jetzt als Schwabe, würde ich sagen, den Bettel links und hingeschmissen, aber Jesus hat durchgehalten. Und das ist für mich ein Grund zur Dankbarkeit, unter anderem. Zeichen und Wunder. Nun, das sind im Grundtext zwei verschiedene Begriffe, aber im Prinzip bedeuten beide das Gleiche. Sie sollen nur verschiedene Absichten und Wirkungen hervorrufen. Zeichen kennen wir schon. Es geschieht mit einer geistlichen Absicht. Es ist ein wunderhaftes Zeichen, das über sich hinaus auf etwas Größeres hinweist. Ein Fingerzeig Gottes. Und Wunder? Wunder sollen Staunen, Verwunderung, sogar Furcht erzeugen und sich im Gedächtnis festsetzen. Dank an den Elberfelder Sprachschlüssel. 2. Mose Kapitel 4, Vers 21, da sprach der Herr zu Mose, wenn du hinziehst, um nach Ägypten zurückzukehren, sieh zu, dass du all die Wunder, die ich in deine Hand gelegt habe, vor dem Pharao tust. Und ich meine, das, was da geschah, das hat die Menschen das Fürchten gelernt. Die haben sich gewundert und alle, die das erlebt haben und haben es überlebt, die haben das bis zu ihrem Lebensende nicht vergessen. Erstaunlich ist nun, dass weder die Maria noch die syrophönizische Frau noch der Vater des kranken Jungen aufgegeben haben. Im Gegenteil, der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, die Betonung liegt auf Herr, ja, deshalb steht es im Grundtext an erster Stelle, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Eine dringliche Bitte an Jesus gerichtet, Herr, komm, hilf. In unserem Lebenskontext heute würden wir sagen, mach hinne, beweg dich, Tempo, Tempo. Und Jesus, er spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und ihr merkt, er hat dieses Ergebnis dieser Worte Jesu nicht gesehen und er hat trotzdem geglaubt. Die Kraftwirkungen Gottes, für die Kraftwirkungen Gottes gibt es keine Grenzen. Psalm 139 redet davon, ja, wenn ich Flügel nehme und bis zum äußersten Meer, ja, Aufgang der Morgenröte und so weiter. Also es ist, die Kraft Gottes umfasst das gesamte Universum. Und Jesus hat auf Distanz geheilt. Nun, wenn wir meinen, das ist sensationell, dann ist es natürlich richtig, aber tatsächlich ist es so, dass wir das auch erleben. Denn wer von uns hat schon Jesus in die Augen geguckt und mit ihm geredet? Auf Distanz, aber einerseits. Seit dem ersten Pfingsten sind wir allerdings im Vorteil gegenüber den Menschen damals. Denn durch den in uns wohnenden Heiligen Geist ist Gott der Vater, Gott der Sohn näher, als wenn wir ihm gegenüber gestanden hätten. Im Vers 52 ist von der siebten Stunde die Rede und die Übersetzung von der Helene, die hat es schon geoffenbart. Aber trotzdem ein kurzer Exkurs zur damaligen Zeiteinteilung. Die Nacht wurde in 4x3 Nachtwachen eingeteilt. Jesus sagt in Markus 13, so wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob des Abends oder um Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder frühmorgens. Anders ausgedrückt, die Nachtwache begann um 18 Uhr bis 21 Uhr, 21 bis 24, 24 bis 3 und 3 bis 6 Uhr. Der Tag zählte 12 Stunden. Morgens um 6 war die erste Stunde, mittags um 12 die sechste und abends um 18 Uhr die zwölfte. Also war die siebte Stunde 13 Uhr unserer Zeitrechnung. Die Entfernung zurück nach Hause war eine Tagereise. Das heißt, da er erst am frühen Nachmittag loslief, musste er unterwegs übernachten. Und da erlebt er diese schöne Tatsache, dass seine Knechte ihm entgegenkamen vor lauter Freude und haben ihm gesagt, stell dir vor, dein Sohn ist gesund. Und ich hätte es erwartet, dass da noch steht, weiß ich. Ich habe es ja geglaubt, aber ihm war wichtig, genau zu definieren, wann das passiert ist. Ja. Und er hat also festgestellt, dass zur selben Zeit, als Jesus ihm das sagte, in 26 Kilometer, sagte ich vorher, Entfernung, der Sohn gesund wurde. Der Glaube an die Worte Jesu wurden durch den langen Marsch zwar auf die Probe gestellt, und belohnt, denn sein Sohn wurde gesund. Aber das war im Endeffekt für ihn weniger wichtig. Und zwar sehen wir das im Ergebnis, denn der Vater hatte begriffen, dass Jesus weit mehr zu bieten hatte, als seinen todkranken Sohn zu heilen. Denn der wurde ja mal später wieder krank. Sein ganzes Haus wurde gläubig. Und dieser Glaube war unantastbar, unverletzlich und brachte allen das so unendlich viel wertvollere ewige Leben. Und da heißt es, dies tat Jesus wieder als zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Die Frage ist nun, was hat es uns zu sagen? Zunächst einmal möchte ich einige wenige Gedanken zum Glauben sagen. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. war das Glaube? Und wenn ja, welche Art von Glaube? Das heißt, wenn ihr nicht etwas bekommt, dann werdet ihr auch als Gegenleistung nicht glauben. So hat es Jesus formuliert. Es geht hier eigentlich um ein Geschäft, um einen Handel. Herr, erst ein Wunder, wenn es geschieht, dann glaube ich an dich. Christus wäre so zu einer Vorleistung gezwungen gewesen. In unserem heutigen Sprachgebrauch kann das auch so heißen, wenn Jesus mir aus meiner komplizierten Situation heraushilft, meinen Mann oder meine Frau zurückkommt und so weiter, dann komme ich in den Gottesdienst. Dann lese ich in der Bibel. Dann beschäftige ich mich mit diesem Thema. Oder umgekehrt, Glaube ist für mich erledigt und abgehakt, denn ich habe und es ist nichts passiert. Jesus hatte diesen Glauben, der von einer Vorleistung abhängt, nicht gut geheißen. Johannes 20, da lesen wir von diesem Thomas. Ja, er wird ja landläufig als der ungläubige Thomas bezeichnet. Aber ich bin froh um ihn. Das ist ein weiterer Beweis der Wahrhaftigkeit Gottes, ja, und der Wahrhaftigkeit des Kreuzes, Todes und der Auferstehung Jesu. Jesus kommt also zu den Jüngern, offenbart sich seinen Jüngern nach seiner Auferstehung. Und Thomas war nicht dabei und die Jünger sagen ihm, du immer her, Jesus war da. Oh, hier glaube ich nicht. Es sei denn, und jetzt kommt die Vorleistung, ja, es sei denn, ich lege meine Hände in seine Wundmale. Johannes 20, 26 geht es dann weiter und nach 8 Tagen waren die Jünger wieder beieinander und da kommt Jesus in ihre Mitte, obwohl die Türen verschlossen waren. Dann spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach, mein Herr und mein Gott. Und jetzt kommt's. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Nun, wie sieht dieser richtige Glaube aus? Der Gott wohlgefällige Glaube? Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wir Christen leben ja in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Aber für uns ist diese unsichtbare Welt Gottes genauso real wie die, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Wenn Zeichen auf etwas Größeres über das Eigentliche hinaus aufmerksam machen sollen, was war dann das in dieser Geschichte? Der Sohn des Beamten hatte sich nicht nur einen Kreuzbandriss zugezogen, sondern Mediziner würden sagen, seine Prognose ist in Faust. Und in Faust bedeutet nichts anderes als austherapiert, da ist nichts mehr zu machen. Aber dank des Machtwortes Jesu wurde der Sohn gesund. Das heißt, Christus hatte diesen Sohn vom Tod errettet. Und das ist der Fingerzeig Gottes. Das ist das größere, das eigentlich herausragende Zeichen. Der Junge ist später in seinem Leben auch gestorben. Das bedeutet, dass Jesu Kommen nicht vom physischen Tod errettet. Aber er kam, um uns vor dem Ewigen, dem zweiten Tod, zu erretten. In Offenbarung 20 steht, und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Das heißt nicht sterben, sondern Offenbarung 14 sagt uns, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Nun, wie verhindert der Mensch diese ewige Katastrophe für sich selbst? Indem er an Jesus Christus glaubt. Johannes 3, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so musste der Sohn des Menschen erhöht werden, sein Tod am Kreuz. Damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die einzige Rettung für die Menschheit, dieser Katastrophe zu entkommen, ist der schlichte und einfache Glaube an Jesus Christus. Danken wir unserem Herrn Jesus täglich für unsere Rettung und erzählen sie denen, die sie noch nicht in Anspruch genommen haben. Noch leben wir in der Zeit der Gnade. Amen.